Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch, Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom. You cannot be serious. Dass wir hier bei Doublette 76 eine große Nähe zum Hockey haben, liegt nicht nur an unserer geografischen Heimat Hamburg, sondern auch an den wunderbaren Menschen, die Hockey spielen und Tennis lieben. Unser heutiger Gast ist Trägerin des Silbernen Lorbeerblatts, lebt in Hamburg, galt als Hockey-Wunderkind und ist deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin. 1992 gewann sie in Barcelona bei den Olympischen Spielen Silber. Ihre Lieblingszahl 12 zierte eins ihr Trikot und ist heute Namensgeber für ihre unternehmerischen Aktivitäten. Herzlich willkommen, Britta Becker.
Herzlich willkommen bei Doublette 76, unserem Tennis-Podcast für alle, die Tennis lieben. Unser heutiger Gast ist ein Novum, ist die erste Person, die in der noch jungen Karriere unseres Podcasts bereits zum zweiten Mal zu Gast ist. Warum das so ist, wird euch Tom später nochmal erklären. Wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, Britta Becker.
Die Steffi Graf des Hockey.
Du hast vor dir einen Zettel liegen, Britta, den hat Tom liebevoll für dich dort platziert. Er hat seit Wochen, seit unserer missratenen ersten Aufnahme, wochenlang überlegt, wie er dieses Intro nochmal toppen kann, was er damals hatte, und sich Folgendes für dich überlegt. Bitte dreh doch mal diesen Zettel
okay,
um.
Okay, ich bin gespannt.
Was siehst du?
Ich sehe ein Bild, unscharf, aber es zeigt die Damenhockey-Nationalmannschaft 1992 während der Siegerehrung in Barcelona.
Das Bild laden wir bei Instagram hoch. Ihr habt Silber geholt.
Ja.
In einem legendären Finale gegen Spanien war es.
Ja, richtig.
1992, da war ja tennismäßig auch einiges los in Barcelona, werden wir später noch drüber sprechen. Aber wenn du so dieses Bild mit deiner Mannschaft siehst, bei der Siegerehrung mit den Medaillen um, was
wir
geht
dir
da
durch
den
Kopf? Wir haben uns ja gar
nicht verändert. Das stimmt natürlich.
Mein Gott, wir haben uns ja gar nicht verändert, 30 Jahre her. Nee, das ist schon, also sagen wir so, sehr viel Traurigkeit zu sehen. Das ist halt ja so, wenn man das letzte Spiel verliert, es ist halt eine Niederlage, obwohl es in dem Fall eine Silbermedaille ist. Die hat man ja schon vor dem Finale. Wenn man zum Beispiel bei Olympia das Spiel um Platz 3 gewinnt, freut man sich wahnsinnig über die Bronzemedaille, die ja im Anführungszeichen weniger wert ist. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied, ne? Also wir haben da schon, wir hatten glaube ich 18 Ecken, kurze Ecken. Das ist ja im Hockey ein wahnsinnig großer Vorteil. Und haben in der Verlängerung verloren. Ich glaube zu erinnern, dass da der König kam und dass die Spanier da nochmal wahnsinnig aufgedreht haben. Es war sowieso früher total interessant, wenn man so die Nationalhymne gehört hat, dass wir eigentlich so erzogen wurden in Deutschland, dass man ja die Hymne nicht mitsingt. Und bei ganz vielen anderen Nationen merkte man immer, wie viel Motivation sie daraus gezogen haben. Und bei uns war das eben nicht so. Und dann dieses enthusiastische und für das Land spielende Gefühl, was dann irgendwie einen nochmal zusätzlich pusht, das war eben bei uns, natürlich haben wir gern für Deutschland gespielt und es war was Besonderes, aber diese besonderen Emotionen, diese Hymne, das wurde bei uns halt nicht so irgendwie gefühlt. Und das war natürlich da nochmal ganz besonders, man hat es richtig gemerkt, der König kam, da ging nochmal so ein richtiger Ruck durch die Mannschaft.
Ehrlich?
Mhm.
Wow. Könntest du alle Mitspielerinnen mit Namen benennen? Das
natürlich.
Musst du jetzt ohne Probleme, 30 Jahre später.
Auch mit den Spitznamen.
Okay.
Nein, also, aber die nenne ich nicht.
Da wird's interessant.
Welchen Spitznamen hattest du?
Keinen.
Ach was?
Nein.
Nicht irgendwie BB oder?
Nein, ich hatte keinen.
Okay.
Wenn wir jetzt welche von deinen Mitspielerinnen fragen würden, wie würden die darauf antworten?
Ich hatte keinen.
Tatsächlich?
Ja, ich hatte keinen.
Okay. Finden wir raus.
Ist das nicht schön? Nein, ich hatte keinen. Also wirklich.
Okay.
Ich schwöre.
Und du stehst doch dort links und umarmst jemanden, oder?
Nein.
Nein.
Ich bin das hier.
Ja, sag ich doch. Das Bild ist halt wirklich unscharf.
Ich war da einfach wahnsinnig jung, ne?
Ach, guck mal, ich hätte gedacht, da.
Ja. Das, komm mal her.
Naja, aber ich habe noch ein Bild dahinter.
Ja.
Silber, erstmal Respekt, ja. Olympia, Silber, das kann man ja gar nicht oft wiederholen, wie oft man da irgendwie so sagt, so, ach ja, nur Silber und so. Unseren Respekt hast du. Ich verstehe aber auch jeden Sportler, der sagt, erstmal bin ich auch enttäuscht, dass ich Gold nicht gewonnen habe. Aber letztlich ein ganz, ganz großes Ereignis.
Also ja. 30 Jahre später doch ja auf jeden Fall, oder? Retrospektiv betrachtet.
Naja, danach kamen ja noch zwei weitere Olympische Spiele und da gab es ja keine Medaille. Insofern hat natürlich hat sich das ein bisschen verändert, die Sicht auf die Dinge. Ich wollte natürlich wahnsinnig gerne in meinem Leben nochmal in ein olympisches Endspiel kommen, um die Chance zu haben, Gold zu gewinnen. Das habe ich leider nicht geschafft. Aber auch das ist ja ein großes Glück, meine ganze Karriere. Also wirklich, dafür bin ich total dankbar.
Aber ist das so die Karotte, der du hinterher gehechelt bist, dass du gesagt hast, olympisches Gold, das ist das, was mich antreibt?
Guck mal, ich war 19 da und das war natürlich wahnsinnig beeindruckend, diese Olympenspiele. Ne? Also es waren die ersten gesamtdeutschen Spiele nach der Wiedervereinigung und da waren halt für mich als Supersportinteressierte von Kindesbeinen an, also über Fußball, aber auch Leichtathletik, Schwimmen, also alles, ich war halt wahnsinnig sportinteressiert schon immer, waren halt so Sportgrößen, die ich eben als kleines Kind schon bewundert habe. Ne? Also so ein Carl Lewis, wenn er neben dir in der Mensa vorbeigeht, ne? Oder ich meine, jetzt zum Thema Tennis zu kommen, Boris Becker, das war für uns alle, ich glaube in Gesamtdeutschland und besonders für die Sportinteressierten, aber natürlich, Boris war natürlich ein Superstar.
Also, hat Boris eigentlich im Olympischen Dorf gewohnt?
Mhm.
Hat er?
Der hat, das ist ja da, also das Olympische Dorf ist wirklich fast wie so eine kleine Stadt. Der hatte uns gegenüber gewohnt, gegenüber von den Mannschaftssportlern, war so eine kleine Straße dazwischen oder zwei kleine Straßen, da fuhren dann auch Busse im Dorf und so weiter, das ist wirklich wie so eine kleine Stadt. Und gegenüber haben dann, da war das NOK-Büro unten drin und da haben die Einzelsportler gewohnt. Und da war, glaube ich, noch Charlie Steeb. Ich weiß jetzt nicht, ob Patrick Kühn dabei war oder Erik Jelen. Das erinnere ich nicht mehr, aber Charlie Steeb auf jeden Fall. Und natürlich Michael Stich. Aber ob der im Olympischen Dorf gewohnt hat, das erinnere ich nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß, dass wir immer total gespannt waren, wann Boris mal das Haus verlässt. Und wir am Fenster hingen zur Straße hin. Man muss wissen, natürlich Barcelona im Hochsommer, wann war das? Im August.
Mhm.
Wahnsinnig heiß, keine Klimaanlage.
Mhm.
Und wir haben versucht, immer durchzulüften. Alle Fenster standen offen und dann haben wir da immer ein bisschen geguckt. Und dann kam er irgendwann abends, glaube ich, nach 23 Uhr, machte er sich auf den Weg zur Mensa. Wir hatten eigentlich schon Bettruhe und durften das nicht mehr.
Wann war Bettruhe?
Das erinnere ich nicht mehr. Auf jeden Fall davor. Also wir durften das Apartment nicht mehr verlassen. Haben es natürlich dann doch, also das waren so drei, vier Junge in dem Apartment, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt einfach. Boris Becker geht zur Mensa, gehen wir jetzt auch hin. Und dann haben wir uns irgendwie unser offizielles, man musste da ja immer mit den offiziellen Ausrüstersachen rumlaufen. Das ist ja auch das Einzige, was wir mit hatten. Keine Privatklamotten. Und dann sind wir dann da los. Und haben uns ein bisschen versteckt hinter den Pfeilern, damit keiner aus unserem Betreuerteam uns sieht. Und sind dann in die Mensa gekommen und man fuhr mit einer Rolltreppe in die Mensa. Und dann war wirklich also hallenartig, ne, Massen an Tischen. Und dann war halt nur ein Tisch belegt mit drei oder vier Leuten, auch im deutschen Outfit. Und das war halt Boris und seine Crew. Und wir kamen dann mit der Rolltreppe runtergefahren. Es war so offensichtlich, was wir wollten. Aber es war sehr nett. Dann haben wir uns zusammengesetzt.
Saß damals schon Carlo Trenhardt mit am Tisch. Eigentlich bei Boris hat da die Freundschaft begonnen. Olympia 92.
Weiß Carlo Trenhardt Olympia 92 noch dabei? Das weiß ich nicht mehr.
Ich hätte gedacht,
also 88 in Seoul war er dabei mit Dietmar Mögenburg, würde ich sagen.
Ja. Ich erinnere es nicht mehr. Ich weiß, dass Heike Henkel, ich glaube, Carlo Trenhardt, ich weiß es nicht, vielleicht ungerecht, aber ich glaube, der war da nicht mehr dabei.
Kurze Cliffhanger-Frage für unsere Zuschauer. Wer war denn eigentlich 92 deutsche Fahnenträgerin? Bitte in die Kommentare bei Instagram reinschreiben.
Oh ja.
Und wir lösen das nachher vielleicht auf. Mal gucken.
Ja, ich habe schon wieder vergessen.
Jetzt ein bisschen Zeit drüber nachzudenken.
Ich habe eine Vermutung.
Ich auch.
Habt ihr Boris angesprochen an dem Tisch?
Oder habt ihr ihn nur aus der Ferne beobachtet?
Ich habe jetzt gedacht, also ich habe ja gerade gesagt, wir hätten uns dazu gesetzt. Ich glaube, es war, wir waren so schüchtern. Die haben gesagt, komm, setz dich doch zu uns. Wir so, nö.
Kalte Schulter dann, ne?
Nö.
Playing hard to get.
Ja.
Nein, es war total nett. Wir haben dann irgendwann nochmal ein Foto zusammen gemacht im NOK-Büro, als wir zusammen uns Zeitungen geholt haben und so weiter. Also vier von uns mit Boris. Und es war einfach total nett. Aber es war halt so der Superstar, ne? Boris Becker.
Und eben hat man auch gehört, dass Britta nicht aus Hamburg kommt.
Nee, warum?
Hast du rausgehört?
Ja. Was habe ich denn gehört? Ich sag Boris, Boris.
Ja.
Sie sagt Boris.
Boris Becker.
Und das ist ja der alte Rüsselsheimer Dialekt, der rauskommt. Ne?
Ja, absolut.
Und da würde ich mal herzlich bitten,
oh mein Gott.
Gucken wir mal auf
Vielen
die andere
DIN
A4-Seite.
Das zweite Bild.
Das zweite Bild. Ein Hockey-Damen-Mannschaftsfoto.
Da hast du besonders
Röcke.
Schönes ausgesucht. Dunkelblau, bitte. Rot-blau. Unsere Farben sind
blaue
rot-blau
Röcke,
gewesen.
Rote Jerseys. Mhm. Opel auf dem Trikot, ne? Mhm. Rüsselsheim, klar. Mhm. War wahrscheinlich der große Sponsor des Clubs. Mhm. Und da, wenn du da die Namen alle aufzählen müsstest, würde gehen?
Auf jeden Fall.
Wow. Welches Jahr ist das? Weißt du das noch?
Nö. Nee.
Aber in Rüsselsheim ging alles los.
Vermutlich deutsches Meister, ja.
Wie das war auf jeden Fall ein Foto vor der Saison mit dem ganzen Kader. Wie oft, also ich bin, glaube ich, mit den Damen 11-mal deutscher Meister geworden und mit der Jugend 8-mal.
Also ja, Lars, du, wie oft bist du deutscher Meister?
Ich komme vielleicht auf einstellig Teilnahmen an den deutschen Meisterschaften, immerhin.
Immerhin.
Ja. Immerhin. Ah, stark. Also wir hatten ein super Jugendteam auch und sind, glaube ich, immer, wenn wir angetreten sind, immer deutscher Meister geworden mit der Jugendmannschaft. Und dann ging das bei den Damen. Die Damen waren, als ich mit Hockey anfing in Rüsselsheim, ich weiß gar nicht, was die für eine Liga gespielt haben, da waren nur die Herren-Bundesliga. Da haben damals ganz gute Herrenspieler, die auch Nationalmannschaft gespielt haben und unter anderem, ich weiß gar nicht, ob die noch gespielt haben. Auf jeden Fall haben die 72, waren einige dabei, die 72 Gold gewonnen haben. Wie es so oft ist in Vereinen, das ist natürlich jetzt wieder alles ganz anders, weil die Welt ja sich jetzt anders dreht und alles um Gleichberechtigung geht. Aber damals war es so, dass die Damen, ich glaube, ganz lange noch nicht mal auf dem Naturrasen, auf dem man spielte, überhaupt spielen durften.
Okay.
Weil da durften eigentlich nur die Herren spielen. So, und dann hat der Trainer, den wir...
Habt ihr auf dem Parkplatz gespielt, oder?
Auf dem Aschenplatz.
auf Asche?
Ich bin Asche groß geworden. Alter, ich hab's geliebt. Okay. Der wurde abgezogen wie so ein Sand, also wie so ein super Tennisplatz. Richtig cool. Also ich habe viel lieber auf dem Aschenplatz gespielt als auf Naturrasen, weil das technische Niveau da besser war. Hab dann lange drauf gewartet, dass Rüsselsheim dann den ersten Kunstrasen bekommen hat. Mittlerweile haben sie zwei Kunstrasen, das ist schon sehr, sehr, sehr lange, haben sie zwei Kunstrasenplätze und sind da super ausgestattet. Und der Trainer, den wir hatten, der mich damals auch in der Schule gesichtet hat, der hat damals auch Herren gespielt. Und der hat gesagt, ich würde gerne auch was machen im Club. Dann gesagt, ja, du kannst die Damen machen, so ho, ho, ho. Und dann hat der von die Damen angefangen zu trainieren, ich glaube Verbandsliga. Und hat, glaube ich, erstmal so ein bisschen umstrukturiert, hat dann wahnsinnig viel, ich meine, der hat die ganze Damenabteilung da hochgezogen, nicht? Die sind aufgestiegen dann, hat so eine erste Jugendmannschaft gesichtet und mit denen trainiert, dann ist er mit denen das erste Mal, glaube ich, deutscher Meister geworden. Das sind auch die dann, um die herum dann eine Mannschaft gebastelt wurde, die dann in die Damenbundesliga aufgestiegen sind. Und ich durfte dann sozusagen, als ich dann soweit war und Damen spielen durfte, waren die Damen halt dann schon ein Jahr Bundesliga. Also
okay.
Und dann sind wir halt auch relativ, also ich glaube in Halle sofort deutscher Meister geworden und auf dem Feld hat es aufgrund des fehlenden Kunstrasens, glaube ich, sind wir das erste Mal deutscher Meister geworden, ich glaube 2 Jahre nachdem ich Bundesliga
spielte. Wie alt warst du denn, als du deine erste Damensaison Bundesliga gespielt hast?
16.
16.
Das war in dem gleichen Jahr, in dem ich auch in die Damen-Nationalmannschaft kam. Genau, das ist das Alter damals gewesen. Mit 16 durfte man damals Damen spielen. Das galt auch für die U21. Mhm. Und heute ist das mit 17.
Aber ich höre raus, ich hätte schon mit 14 erste Damen spielen können.
Also nee, das ist sehr unangenehm.
Das war der Unterton eben. Aber du hattest 120 Länderspiele mit 21 schon, ne?
110.
Mhm. 110. Mhm. Oh, knapp daneben.
kommen wir später nochmal drauf, auf knapp daneben bei unserem beliebten Quiz.
Ja, beim Tennisabitur.
Beim Tennisabitur, mhm. Ganz genau. Aber bleiben
jetzt
wir mal bei
den... Jetzt stellt die nicht so da, ist, mein Gott.
Nein, aber ich meine, wir müssen ja, du sollst ja dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Oder ja. Wie sagt man immer, du bist ja ein Ausnahme, totales Ausnahmetalent und dich hat irgendwie offensichtlich immer angetrieben, dass du olympisches Gold gewinnen willst. Dazu muss man ja auch bestimmte Fähigkeiten und auch einfach eine bestimmte Qualität haben, um überhaupt solche Träume haben zu können, glaube ich, die einigermaßen realistisch sind. Wusstest du mit 16 schon, als du dann in die Damen-Nationalmannschaft gekommen bist, hattest du ein Gefühl dafür, wie groß deine Karriere werden könnte?
Das ging alles wahnsinnig schnell. Ist ja dann so ein bisschen, ich habe ja im Verhältnis, Hockey fängt man ja, ist eine familiäre Sportart, man fängt das ja meistens schon sehr viel früher an als ich. Ich habe ja erst mit 8,5 mit Hockey angefangen. Und dann ging das ja relativ schnell, ne? Also mit 12 in der U16-Nationalmannschaft und dann ist man da in so einem Modus drin. Also ich habe das schon gemerkt, dass ich das ganz gut kann und dass mir vieles sehr leicht fällt. Und man merkt natürlich auch, wie um einen herum, dass da so ein kleiner Hype entsteht. Mhm. Aber ich glaube, dass ich immer sehr zurückhaltend und sehr schüchtern war. Und
bis heute,
auf dem Platz nicht. Also da war ich schon... glaube ich, ja, schon eher selbstbewusst. Mhm. Aber man setzt, also ich habe mir schon immer Ziele gesetzt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Ziel olympisches Endspiel, das habe ich mir nicht gesetzt. Mhm. Aber ich wusste schon immer so, ich habe schon davon geträumt. Ich weiß, dass ich von 1988, von den Olympischen Spielen, da hatte ich so Poster an der Wand hängen. Das war damals so fern, oder nee, das war 84 Los Angeles, und habe das zum ersten Mal so richtig verfolgt, Hockey bei Olympia. Und 88 dann auch. Und dass ich dann bei den nächsten Olympischen Spielen schon selbst mitspielen konnte oder so, das hatte ich da, also das habe ich, hätte man sich ausrechnen können. So, ja. Aber das, so weit habe ich nicht, also schon eher sehr zurückhaltend gedacht, was das angeht, aber schon. Bei mir ging es immer nur darum, also im, so wie ich gedacht habe, besser werden, weiterentwickeln.
So. Und gab es so einen Star beim Hockey, dem man so, dem du so nachgeeifert bist irgendwie? Also auch so international?
Dass ich hatte schon immer Vorbilder, dass ich gesagt habe, so, jetzt keine Ahnung.
Greta Blunk.
Die kannte ich gar nicht. Aber ich habe ja keine, Hamburger Hockey-Geschichte. Ne? Das ist, soll sich nicht gemein anhören oder so. Aber Greta Blunk ist natürlich eine Hamburger Hockey-Größe. Aber wie du schon zu Recht gesagt hast, ich bin ja nicht in Hamburg groß geworden. Und da ist das natürlich nicht, also war das kein Name, den man kannte.
Ja, klar.
Aber ich hatte schon in meinem Club, ich sag jetzt mal, Damenspielerin, wo ich gesagt habe, so gut möchte ich mal werden. Und dann hast du dann national, so gut möchte ich mal werden. Und hast du internationale Spieler, so gut möchte ich mal werden. Also schon eher so. Also so, das war immer so mein Ziel.
Erinnert ihr euch denn auch, ich bin ja auch für das spontane Quiz zuständig, Olympiasong 84 und Olympiasong 88.
Go for Gold. Nein, das war 88. Go for Gold und One Moment in Time war 88. Und 84 war... Was waren 84?
Reach out.
Ja, genau, reach out.
Reach out for the medal.
Ja, genau. Genau.
Und ich hätte jetzt gesagt,
das ich verbannt.
88 war Go for Gold in South Korea.
Und One Moment in Time. Gold.
Das war 92 dann.
Aber wie kann es denn zwei Olympiasongs geben, 88?
Zwei Fernsehsender, also die übertragen haben, würde ich sagen.
Die haben jeder einen Olympiasong.
Ist ja immer so. Ist doch auch oft bei Fußballübertragungen so gewesen, dass jeder so einen Song.
Also auch das möchte ich gerne kommentiert haben bei Instagram, weil das werden wir heute nicht mehr in dieser Folge
auch. Das ist wirklich sehr gefährliches Halbwissen.
Ganz gefährliches Halbwissen.
Ich ziehe meine Fragen zurück.
Tom hat ja jahrelang auch im Radio moderiert.
Ja.
Die Best of der 80er hat er oft gemacht, irgendwie dann mit dem großen Finale hier auf dem Hamburger Rathausmarkt.
Genau. Daher kennt man mich. Ja.
Ja, das Ding ist, das ist ja spannend, irgendwie finde ich immer mit Mannschaftssport im Vergleichen zum Individualsport, wo du ja, wenn du jung bist, irgendwann, du versuchst ganz anders, glaube ich, anderen Sportlern nachzueifern, gerade beim Tennis, ne? Du imitierst, wir haben alle irgendwie früher unsere Helden irgendwie bewegungstechnisch imitiert.
Ja,
ich habe das viel gemacht, versucht irgendwie so aufzuschlagen wie McEnroe oder Volley zu spielen wie Becker oder so, weil ich fand McEnroes auch schon mit diesem...
wie er auch immer die sich den Schweiß von der Stirn gemacht hat und hier nochmal immer am Oberhemd gezupft und so.
Das ist doch total krank von dir.
Du machst das ja bis heute wie Nadal, immer, dass du immer nochmal die Unterhose hinten rausziehst.
Das mache ich jetzt auch die ganze Zeit.
Machst du ja auch ohne Tennis.
Ja,
den ganzen Tag. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass man sich ja an so Figuren auch ein bisschen abarbeitet. Ne? Ich glaube, wenn man beim Tennis ist oft irgendwann so, gibt es so den Moment, wo man, wenn man irgendwie so in Richtung 14, 15 irgendwie kommt und so über einen Erwachsenensport nachdenkt, dann hat man irgendwann so als ersten großen Gegner seinen Trainer, den man irgendwie besiegen möchte, irgendwie, um dann sich auch sein eigenes Leistungsvermögen irgendwie vielleicht so glauben zu können. Und das ist ja im Mannschaftssport irgendwie nicht ganz so. Deswegen hatte ich gefragt, was eigentlich so deine Vorbilder sind und an wem man sich irgendwie so abarbeiten kann.
Aber wenn es da niemanden gab, dann.
Also es gab ja so keinen Spieler, also es gab eine Spielerin, die war damals so, Chini Moser heißt sie, die war eine herausragende Hockeyspielerin auch und die fand ich auch ganz toll. Und bis wir dann das erste Mal gegeneinander gespielt haben.
Gab es denn eigentlich damals in der Damen-Hockey-Bundesliga, damit wir uns das mal ein bisschen vorstellen können, diejenigen unter uns, die nicht so viel Hockey-Erfahrung haben, gab es so Legionäre auch schon? Legionärinnen?
Nee. Also leider nicht. Also ich bedauere es auch umgekehrt sehr, dass ich nicht im Ausland gespielt habe. Ich war aber auch sehr meinem Heimatclub verbunden und war da ja auch sehr erfolgsverwöhnt und wollte natürlich auch nicht eine Saison verpassen, wo wir hätten dann vielleicht, also oder ich hätte nicht um Titel mitspielen können. Und das finde ich wahnsinnig schade. Ich finde es ganz toll, wenn man das macht, dass wenn man mal ein Jahr im Ausland spielt oder so.
Habt ihr dann beim Hockey auch Europapokal und so ein,
ja,
also Mannschafts-Europameisterschaften
und so? Also schon. Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Titel in meinem Leben. Also bedeutend, weil natürlich die Heimmannschaft ist ja was ganz anderes als die Nationalmannschaft. Und sind natürlich zwei unterschiedliche Reichweiten, Stellenwerte, aber wenn du halt da groß wirst in dem Club, also ich habe ja nie, also die Erfolge hatte ich ja mit meinem Heimatclub, wo ich groß geworden bin, was schon mal besonders ist. Ich musste nicht irgendwo hinwechseln. Und dann, so habe ich ja schon gesagt, sind wir relativ schnell, als ich dann Damen spielen konnte, vom zeitlichen Ablauf deutscher Meister geworden und spielt man dann auch Europacup der Landesmeister in der Halle. Den haben wir, glaube ich, da gab es die Regelung, auch wenn man nicht deutscher Meister ist, aber Titelverteidiger, dann darf man den auch mitspielen.
Okay.
Und den haben wir, glaube ich, 14 Mal gewonnen oder so und wahrscheinlich Rüsselsheim mehrmals noch, also aber solange ich dort war. Und dann war es aber Europacup der Landesmeister auf dem Feld, also wie Champions League. Das war für mich, also in der Halle eine gute Mannschaft zu haben, ne, mit 6 Spielern und natürlich Wechselspielern und so weiter, aber auf dem Feld eine Mannschaft zu haben mit 16, die international so mithalten kann, und das war für mich so unerreichbar, das mit meiner Clubmannschaft zu erreichen. Und dann sind wir beim ersten Europacup der Landesmeister, den wir mitspielen durften. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 91 oder 92 war, als wir Deutscher Meister geworden sind. Ich habe vorhin gesagt 91, vielleicht war es aber auch 92, ich weiß nicht. Auf jeden Fall auf dem Feld. Dann spielst du das Folgejahr dann halt Europacup der Landesmeister. Und da haben wir halt, glaube ich, 18 Jahre lang keine andere Mannschaft außer eine holländische Mannschaft gewonnen. Und dann haben wir in Brüssel haben wir den Europacup der Landesmeister gewonnen.
Okay.
Oha. Und das war einfach so, also das haben wir dann noch ein zweites Mal geschafft. Und einmal waren wir im Endspiel und haben sie Meterschießen verloren. Und da habe ich mir vorm Endspiel das erste Mal meine Außenbänder im Sprunggelenk gerissen und konnte leider nicht mitspielen. Das war ein großes Drama. Ich konnte es ging gar nichts. Das war ganz schlimm. Das war so besonders, das hätte ich mir niemals erträumen können, so weit mit meinem Club zu kommen. Also, dass wir das schaffen, als Team Europacup der Landesmeister zu gewinnen, das war ganz besonders.
Ich habe noch eine fachspezifische Hockeyfrage. Du merkst ja, Lars ist ja eher der Laie, so was Hockey angeht. Da bin ich ja schon wirklich tiefer im Thema.
Absolut, ja.
Eine ganz ernst gemeinte Frage, die mir mehr oder weniger spontan einfällt. Warum werben sich alle Hockeyclubs gegenseitig schon ab frühestem Kindesalter die Kinder ab? Es gibt eine Regel in Island beim Fußball, da sind 300.000 Einwohner, die dürfen sich nicht gegenseitig Kinder abwerben.
Okay.
Und hier, also nicht nur, ich glaube nicht nur in Hamburg, das ist ja...
Soll ich dir was sagen? Die Regel gibt es auch.
Aber das ist ja krass.
Die Regel gibt es auch. Und das ist schon echt krass, wie das manchmal gehandhabt wird. Also ich muss echt sagen, also es gibt Vereine, die halten sich an die Regel, und es gibt Vereine, die halten sich nicht an die Regel. Und dann versuchen sie, irgendwelche Ausreden zu finden. Nee, die haben uns ja zuerst angesprochen.
Mhm. Ja,
also
ja,
so
ja.
Nicht, das ist so.
Ich könnte dir von allen Hamburger Vereinen jetzt die schlimmsten Geschichten erzählen, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Aber so ein bisschen am Rande habe ich das auch verfolgt. Oder bekomme das immer mehr mit, weil meine Tochter eben auch Hockey spielt.
Du hast ja auch ein offenes Ohr für Gossip aus der Hamburger Sportszene. Das
immer. Muss ich mir auch mal sagen. Immer.
Absolut.
Aber wäre das eine gute Lösung, wenn es wirklich so ein Gentleman Agreement gäbe, ein verbindlicheres?
Naja, also es ist natürlich 16? Also ich würde es gut finden, auch für die persönliche Entwicklung, weil ich glaube, das ist immer total wichtig, dass man eine wichtige Rolle in seinem Team hat. Und wenn man zu früh zusammengewürfelt wird in ein Team, wo alle eine wichtige Rolle haben, dann kann man sich vielleicht nicht so weiterentwickeln. Also glaube ich. Ich glaube, dass wenn man ein Spieler ist, besonders mit Perspektive, dass einem das wahnsinnig gut tut, Verantwortung zu übernehmen. Und also ich finde das immer schade, wenn das passiert. Also dass dann so, ich habe das auch schon oft beobachtet, insbesondere bei Jugendteams, dass dann teilweise die Entwicklung nicht mehr so da waren bei den einzelnen Spielern, wie ich gedacht hätte, sie kommen würde. Also so, als wenn man jetzt irgendwo vielleicht, weiß ich nicht, sich weiterentwickeln kann, weil man, es ist natürlich, wenn man in dem Club, in dem man ist, auch ein gutes Training hat, einen guten Trainer hat, ne, das ist natürlich total wichtig. Und natürlich sagt man so, ja, aber wenn du dich ja immer in jedem Training mit den Besseren messen kannst, ist natürlich auch wichtig, das macht dich auch besser, das stimmt schon. Aber in den Spielen glaube ich schon auch, dass es, weiß ich nicht, dass bestimmte Sachen, die lernt man dann halt nicht. Also wenn man in so einem Team eine von unter vielen ist, dann kann man sich auch manchmal ein bisschen verstecken. So, und ich finde es eigentlich immer ganz gut, sich noch vielleicht besser kennenlernt, seine Schwächen und seine Stärken, und das dann ausbauen kann.
Okay, aber meine Wahrnehmung, die ja dann auch wirklich nur rudimentär ist, ist nicht komplett verkehrt, dass da einige Clubs sehr aggressiv Kinder, wirklich Kinder anquatschen. Komm mal zu uns, um Hamburger Meister zu werden, unter 10, unter 12 teilweise. Ich denke so, ey, interessiert doch keinen Menschen auf dem ganzen Planeten, ob ihr hier Erster oder Zweiter werdet.
Bei meiner Tochter,
weil sie selber keinen Erfolg hatten im Sport.
2009er Jahrgang hat der Hamburger Sportverein, dem ihr ja beide sehr nah gegenübersteht, hat sich von allen Hamburger Mannschaften die Besten zusammengezogen, um eine neue Mannschaft zu bilden in diesem Jahrgang. Also das ist schon verrückt teilweise.
Du wolltest den Bayer-Fan Dritter eben provozieren, ne? Also ich bin Haashoffen, ja.
Also wenn ich mir diese Mannschaft jetzt nochmal, hier liegt ja immer noch unser altes Mannschaftsfoto vor uns. Natürlich sind das jetzt nicht alles Spielerinnen, die neben mir groß geworden sind, nicht? Also in meinem Club. Aber der Großteil ist mit mir groß geworden. Und es sind einige, die da natürlich auch Interesse haben, in so einem Spitzenteam zu spielen und sagen, wir wechseln jetzt dorthin, weil, ne, aber ich sag mal so, für die ist es nicht immer leicht zu wechseln. Also wenn du dann, zu uns zu wechseln, das war eher schwer. Also ich kann mich erinnern, dass eine Spielerin, die zu uns kam, die war U21-Nationalspielerin, und die durfte bei den zweiten Damen mitspielen. Und die durfte auch, glaube ich, am Anfang gar nicht mit uns mittrainieren. Und die hat aber dann 2004 die olympische Goldmedaille gewonnen.
Wow,
ja, stark. Das ist schon eine starke Geschichte, finde ich. Also man muss auch immer an sich glauben, ne?
Wir müssen die Kurve kriegen zum Tennis.
Ja.
Lars und ich mögen Ivan Lendl nicht. Und du, Martina Navratilova. Du hast ja netterweise den Fragebogen hier ausgefüllt. Lars liebt Navratilova über alles. Das war so auch
Vorbild. Ich hätte mit Martina Navratilova auf jeden Fall wirklich gerne mal einen Mix in Wimbledon gespielt. Das kann ich wohl mal sagen.
Ja. Meinst du, sie hätte dich mit durchgerissen?
Oder? Ja.
Okay. Also ehrlich gesagt, ich mag Ivan Lendl auch nicht besonders gern.
Okay.
Aber das weiß ich nicht. Ich meine, der hatte so eine Art. Ich meine, wir sind ja nicht ganz ein Jahrgang, aber wir sind ja fast, also ja, wir sind ja zusammen groß geworden und sind ja, keine Ahnung. Ich meine, wir haben wahrscheinlich die gleichen Spiele gesehen. Und der war ja nicht so wahnsinnig, der war kein Sympathieträger. Ne? Der war immer sehr verbissen, der war schon immer sehr hager. Ich glaube, der hat schon immer damals wahnsinnig auf seine Ernährung geachtet. Ne? Dann hatte er immer diese Sägespäne in der Hosentasche. Das hat einen schon als Zuschauer genervt, dass immer der Platz voll war damit und so. Und zwar, und dann,
modisch hatte er auch Schwierigkeiten, ne? Dieser Hut, den er in Australien mal getragen hat.
Naja, auf jeden Fall, hatte der nicht mal gegen Chang gespielt, wo der diese Mondbälle gespielt hat?
Der wurde Chang von unten aufgeschlagen.
Ja, genau. Mhm. Und dann, war es natürlich auch ungewöhnlich, aber der wirkte halt so extrem verbissen und so, als hätte er, ja, darf ich jetzt nicht sagen, aber gut.
Uncool.
Ja, kannst du ruhig sagen, aber auf jeden Fall war der...
Der personifizierte Ostblock.
Ja, der war uncool irgendwie, aber auch wahnsinnig kontrolliert natürlich, ne? Der hat wenig Emotionen zugelassen, was man ja heute auch bei dem anderen Spieler, du hattest in unserem Vorgespräch von Stefano Tsitsipas gesprochen, den du jetzt gerade live gesehen hast beim Labour Cup, der ja auch sehr emotionslos das Ganze irgendwie vorträgt und immer so auf einem so einem emotionalen Level irgendwie unterwegs ist. Und das war früher natürlich mit Lendl die Ausnahme, weil es eher irgendwie Becker und LeConte und Noah und wie sie alle hießen, irgendwie die waren eher mehr entertaining und auch grundsätzlich emotionaler dabei. Und das ist, glaube ich, etwas, was dem Sport grundsätzlich gut tut.
Ja, auf der anderen Seite denkt man ja im Nachhinein immer so, hätte Becker nicht so emotional reagiert. Das hat ihm natürlich geholfen in bestimmten Momenten, aber auch in ganz vielen Momenten wahnsinnig geschadet. Ne? Wo man ja, keine Ahnung, als Lisicki damals im Wimbledon Finale angefangen hat zu weinen, habe ich zu den Kindern gesagt, können wir jetzt abschalten. So, das wird nichts mehr. Das ist interessant, ne, dass ich das gerade sage. Ich glaube, ich war auch immer diejenige, die keine Emotionen gezeigt. Also bei mir haben sie auch immer gesagt, ja, aber die lacht ja nie. Also so, ne, weil ich ja auf dem Platz konzentriert war, was soll ich da lachen? Ja, also natürlich habe ich mich gefreut, wenn wir ein Tor geschossen haben und so weiter, aber ich muss ja nicht grundsätzlich da irgendwie lachen über den Platz hüpfen. Ich glaube, es ist schon eine Form von Konzentration und Fokus und schau dir Nadal an, wie cool der ist, ne? Also ich meine, der finde ich, der ist echt ja super fokussiert, ist ja, zeigt ja trotzdem auch Emotionen, aber natürlich zurückhalten und der lässt sich ja gar nicht irgendwie, Djokovic ja auch, ja, wobei der rastet schon manchmal aus, aber der lässt sich jetzt nicht so besonders aus der Ruhe bringen. Ja. Ne? Also ich finde, ich glaube, das ist schon auch wichtig, ne? Dass du deinen Kopf behältst.
Ja, auf jeden Fall keine negativen Emotionen zeigen. Ja. Ne? Ich glaube, das ist das, was viele irgendwie gelernt haben, dass man das nicht zulässt und dann aber schon ab und zu mal irgendwie zeigen, dass man sich freut.
Ich hatte ja auch das Gefühl bei Zverev in Paris gegen Nadal, dass es kippt, als der Schiedsrichter ihn ermahnt hat, dass er angeblich ein Schimpfwort benutzt hat, das er nicht benutzen darf. Und dann hat er gesagt, das war aber nicht das Wort. Das, ne, hatte, glaube ich, irgendwie geflucht oder was auch immer. Da dachte ich, oh Gott, hoffentlich kippt es jetzt nicht, hoffentlich kippt es jetzt nicht.
Und das ist dein aktueller Lieblingsprofi, richtig?
Naja, also gut, Federer steht über allen, aber natürlich finde ich Alexander Zverev einen tollen deutschen Tennisspieler. Der ist ja immer noch, obwohl er jetzt schon seit einiger Zeit verletzt ist, immer noch Nummer 5 der Welt, glaube ich. Und finde, dass er das sportlich ganz toll hinbekommen hat, dass der Olympiasieg ihm wahnsinnig gut getan hat. Und ich hoffe, dass er weiter an sich glaubt und noch einen super Weg vor sich hat.
Denke ich auch, oder? Kommt er zurück oder nicht? Große
ja,
Frage.
doch, der kommt zurück.
Sagst du so?
Ja.
Ich habe schon von Experten gehört, dass der auf keinen Fall mehr unter die ersten Top 5 kommt. Zug abgefahren, nächste Generation ist da mit Alcaraz und den anderen. Nee, der wird niemals.
Ja, ich sehe das nicht so. Die Expertenstimmen habe ich auch gehört am Roten Baum, die saßen da hinter mir, aber über deren Expertenstatus ist zu diskutieren, aber das machen wir an anderer Stelle mal, wenn wir die Leute einladen. Aber doch, der kommt jetzt relativ schnell wieder zurück. Ein bisschen schade, dass er beim Davis Cup am Roten Baum nicht spielen konnte. Ich glaube, er hat das ernsthaft versucht, hat ja auch trainiert. Das sah auch schon echt ganz ordentlich aus und ich glaube auch nicht, dass er mit seinen Fähigkeiten, die er hat und mit seiner Art zu spielen und auch mit der Intensität, mit der Schlaggeschwindigkeit und der Schlaghärte, dass der nicht mehr in der Lage ist, irgendwie einen Grand Slam zu gewinnen. Also würde ich heute Geld drauf wetten, dass Sascha Zverev ein Grand Slam Turnier gewinnt.
Das wäre ihm zu wünschen. Und wahrscheinlich würde ihm noch sehr viel mehr wünschen. Aber ich meine, ich weiß es gar nicht. Habt ihr die Vita von Federer? Der hat auch nicht so früh Grand Slam Turniere gewonnen. Ich glaube, es hat relativ lange gedauert. Ich habe sein Buch zu Teilen gelesen und ich glaube, der hat relativ spät erst Grand Slam Turniere
gewonnen. Müsste unser Statistik-Fuchs Tom Heinkel jetzt beantworten.
Möchtest du nochmal eine Frage an die Zuhörer stellen?
an der Stelle vielleicht. es bietet sich an. Ne?
Also ich weiß nur, dass er lange Haare hatte am Anfang seiner Karriere, geflucht wie ein Rohrspatz, Schläger zertrümmert. Und irgendwann hat es Klick gemacht und dann war er fast wie Björn Borg. Also, ja.
Total, ja, er war ein Buddhist fast schon, ne? Ja. Und früher hat er sich benommen wie eine offene Hose auf dem Platz.
Ja. Genau, das ist Wahnsinn. Habe ich auch gelesen und ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht, ob er dann 23 war oder 25. Ich, von meinem Gefühl nach, war, dass er schon relativ in Anführungszeichen alt war.
Ja.
Wenn man das jetzt mit Boris Beckers ersten Titel vergleicht.
Gutes Stichwort.
Dass es lange gedauert hat. Also, und vielleicht war er aber auch schon erst 23, weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte so 25, dachte ich.
Das war ein schönes Stichwort, weil du auf dem Fragebogen bei uns ja netterweise auch ein paar Anekdoten erwähnt hast. Wimbledon 85 steht hier vor mir als Stichwort.
Ja, total prägend. Also das, ich meine, das hat die ganze Nation gedreht, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, das ist auf einmal war Deutschland eine Tennisnation, weil es Boris Becker gab. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Steffi ist, glaube ich, ein Jahr später.
Später.
Ne? Was ist die Steffi für ein Jahrgang? 19, ich glaube 69 oder
ja.
so.
Ja, Steffi ist 69, ja. Boris ist
67.
Ja. Ich fand auf jeden Fall Boris Becker, wir haben alle vom Fernseher gehangen, sind vom Sofa auf die Knie gerutscht und haben mitgefiebert und dann sind wir rausgegangen, weiß ich noch genau, und haben Tennis gespielt. Das war, also ich weiß, wir hatten Tennisschläger zu Hause, warum auch immer. Scheinbar hatten wir jedes Sportgerät zu Hause, wir hatten ja auch Hockeyschläger zu Hause, obwohl ich nicht Hockey gespielt habe im Club. So. Nee, wir haben dann über den Kantstein, der zwei Parkplätze abgetrennt hat, das war unser Netz und da haben wir Tennis gespielt.
Auf der Straße?
Ja, also auf dem Parkplatz.
Wow.
Hartplatz auf jeden Fall. Ja. Also deine Karriere im Tennis hat auf Hartplatz angefangen.
Genau.
Spielst du jetzt ab und zu nochmal Tennis?
Ich würde es lieben, aber ich habe, ehrlich gesagt, ist Tennis der Grund? Nein. Ich hab ja so ein paar körperliche Gebrechen, man soll es nicht glauben, hatte so ein bisschen mit meinem Knie zu kämpfen im letzten Jahr und habe dann aber nochmal wieder Tennis gespielt bei uns im Club an der Alster und hatte dann aber schon das Gefühl, so, es läuft nicht so rund und hatte danach ein dickes Knie. Und das war vor Weihnachten. Dann war ich im MRT nach Weihnachten. Und dann konnte ich im Januar operiert werden. Meine erste Sport-OP.
Oha, okay.
Und das lag sicherlich nicht am Tennis, sondern das war dann einfach nochmal ein bisschen zu viel. Ich habe gedacht, das kriege ich alles hin, das kann ich mal eben so machen. Aber ich durfte schon sehr lange nicht joggen gehen. Und habe dann gedacht, Tennis ist ja nicht joggen.
Oder war der Drill zu hart bei Jan Klinko, bei deinem Trainer? Mit dem wir uns ja auch intensiv ausgetauscht haben.
Ja. Nein, glaube ich nicht.
Das nicht?
Nein.
War der Drill härter damals bei deinem Trainer?
Jetzt kommt
im Robinson Club. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst.
Natürlich.
Lars Kreinhagen, der war ja mal Animateur. Also war er für die Bar zuständig, für Shuffleboard und Tennis durfte es eine Stunde am Tag Training geben.
Ja, genau. Ich habe meistens Shuffleboard gemacht und dann, wer den Robinson Club kennt, es gibt ja auch das berühmte Schachbrett, da war ich auch als Eintänzer.
Ja.
Also im Prinzip wie Cats. Harald Schmidt beim Traumschiff. Und bei Cats war ich Hauptdarsteller.
Soweit ich mich so richtig erinnern kann, hatten die Tennistrainer immer Glück, weil die mussten den ganzen Schnickschnack nicht mitmachen, aber sie mussten auch manchmal kochen.
Ja, das Kochen war das Schönste, muss man sagen. Das ist, weil die Menschen, mit denen du Tennis gespielt hast, haben dir dann abends, ich habe total gerne gekocht, weil die Menschen haben dir immer Bier gebracht.
Ihr weicht beide aus, merkt ihr das?
Ihr weicht beide aus. Ich habe dir kein Bier gebracht.
Nee, ich glaube nicht.
Nee. Ihr weicht beide aus. Ich bringe es nochmal auf den Punkt.
Ja.
Lars. Du hast Britta trainieren dürfen.
Ja, ich glaube eine Stunde oder zwei tatsächlich. Ja, habe ich gemacht, genau, das war.
Erinnerst du dich an die Technik?
Ich habe davor
die Trainingsintensität.
Noch nie eine Trainerstunde gehabt. Wahrscheinlich warst du meine erste Trainerstunde.
Ich glaube, du hast auf jeden Fall mit Johannes gespielt. Ich habe immer mit dem Kopf geschüttelt die ersten Tage und dann haben wir irgendwann mal gespielt, weil ihr habt immer in sengender Mittagshitze gespielt. Kein Mensch hat irgendwie um die Uhrzeit Tennis gespielt, außer ihr beiden und Kinderwagen irgendwo im Schatten geparkt. Und
wir sprechen von dem Sommerurlaub auf Mallorca. Es war wahnsinnig heiß.
1999.
Ja. Es war wahnsinnig heiß. Und ich weiß, dass wir immer in der Mittagshitze gespielt haben, weil wir es schon ein paar Jahre so gehandhabt haben. Mhm. Weil wir gedacht haben, super, müssen wir uns keinen Platz buchen, ist eh keiner da.
Ja, das ist völlig richtig. Also euch hat nur ab und zu mal Monty Galmes, der König von Mallorca, der wirkliche König von Mallorca hat ab und zu da.
Lars Butter bei die Fische.
Aber es ist so.
Britta Talent oder nicht?
Britta hat total Talent.
Oh mein Gott, was sollst du jetzt auch sagen?
Nicht? Nee, das lässt sich ja auch wirklich herleiten und begründen. Und ich hatte das Vergnügen, da im Robinson Club als Tennistrainer zu arbeiten und habe mit vielen Leistungssportlern aus anderen Sportarten Training gemacht und den meisten Touch, muss man sagen, hatten nicht ganz die Hockeyspieler und Spielerinnen, sondern den meisten Touch hat Fechter gehabt. Ich habe Elmar Bormann, auch Olympiateilnehmer, die Legende aus Tauberbischofsheim, glaube ich, natürlich, kommen ja alle Fechter her, auf jeden Fall, dem habe ich auch mal Training gegeben. Unfassbares Ballgefühl, wie schnell das ging, irgendwie auch Beinarbeit.
Das wundert mich. Also das wundert mich jetzt wirklich.
Bei Fechtern?
Ja, weil dann hat er wahrscheinlich einfach ein ganz besonderes Talent dafür.
Wahrscheinlich hat er ein besonderes Talent. Auch das habe ich bei dir erkannt. Dieses besondere Talent habt ihr ja danach auch angeboten, mit dir zusammen weiter zu trainieren, auch zu Hause. Das hast du aber dankend abgelehnt.
Hast du nicht.
Und dann hat irgendwann Jan Klinko offensichtlich da die Regie übernommen bei dir beim Tennissport und behauptet bis heute in Hamburg, er wäre dein großer Trainer, dein erster Trainer und alles, was du kannst, hast du von ihm gelernt. Und damit muss man jetzt aufräumen an der Stelle, lieber ja. Jan Klinko. Ja. Das ist jetzt auch eine Unterlassungsklage, läuft an. Bitte erzähl diese Geschichte.
Wobei für Hamburg hat er ja recht, ne? Du hast den spanischen Part.
Für Hamburg hat er recht, ja. Das stimmt. Ja.
Hockey, also Randsportart. Die werden ja immer wieder gefragt, kannst du davon leben, konntest du davon leben? Du hast Sponsoren gehabt.
Also es gab einen Artikel im Stern über Frauen im Sport. Und die Frauen im Sport, die sie dort porträtiert haben, das waren, glaube ich, 5 Sportlerinnen. Ich glaube unter anderem Silvia Knight im Fußball. Ne? Und sie haben halt die Sportlerinnen genommen, die zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Artikel gemacht haben, die aktuell meisten Länderspiele hatten. Und dann haben sie halt Hockey geguckt und haben sie gesehen, okay, das ist Britta Becker. Und da hatte ich 120 oder 110 Länderspiele, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht lagst du auch richtig, auf jeden Fall war ich 21. So, und man hätte natürlich auf die Idee kommen können, dass dieses, was danach passiert ist, ja schon 5 Jahre hätte vorher passieren können, als ich mit 16 Damen-Nationalmannschaft gespielt habe, aber weil es Hockey eine Randsportart ist, hat das außer in Hockeykreisen eben und in Sport, sehr sportinteressierten Kreisen nicht so viele interessiert. Aber durch diesen Artikel im Stern, der war über, weiß ich jetzt nicht, 4, 5 Seiten und dieses Foto von mir war halt über eine DIN A4 Seite und das hat eine hohe Aufmerksamkeit erzeugt, wo sich dann mehrere Agenturen bei mir gemeldet haben und ich fand das ein bisschen befremdlich, hatte ja schon eine relativ große Aufmerksamkeit, muss man sagen, also in Sportlerkreisen in Deutschland.
Aber du hattest auch kein Management oder sowas.
Ich hatte kein Management, ne? Und ich hatte auch schon ganz schön viele Neider und dann denkt man dann so, wenn dann irgendwie dann jetzt auf einmal noch so Leute sich bei mir melden und sich mich irgendwie managen wollen, wie kommt denn das an? Also so, die finden mich sowieso schon alle so, ne, keine Ahnung was. Und ja, dann habe ich auf einmal noch einen Manager, also es war irgendwie so ein bisschen, allerdings habe ich diese beiden Agenturen, ich glaube, die habe ich, weiß nicht, ob ich die auch abgesagt habe oder angerufen habe und so weiter und habe aber einen, den kannte ich vom Namen, weil ich ja immer schon so sportinteressiert war, älterer Bruder, immer Fußball interessiert und so weiter, Norbert Flippen. Der hatte damals, war der Spielerberater in Deutschland.
Fußball
und
hatte wahrscheinlich eben halb Gladbach unter Vertrag,
Lothar,
oder?
Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, hatte Kahn, Scholl, Ziege, Sammer, also der hatte sie eigentlich so zu der aktuellen Zeit alle. Und der wollte sich mit mir treffen. Dann haben wir uns beim Bundesliga-Vorbereitungsturnier in Leverkusen getroffen. Und dann hat er mir das erzählt, was er so vorhat und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? So, und dann haben wir das gemacht. Und dann hatte ich relativ schnell recht große Sponsorenverträge. Unter anderem, alle würden jetzt sagen, naja, Opel ist ja klar. Also Opel hatte sich für einen Privatsponsorvertrag, also für eine Person jetzt vorher nicht für mich interessiert. Ich hatte einen recht großen Vertrag mit Opel, dann einen recht großen Vertrag mit Adidas. Die haben damals im Hockey nichts gemacht. Und dann hatte ich noch Sebamed, dann hatte ich noch einen Bekleidungshersteller, Enka Viskose, und dann hatte ich meinen üblichen Schlägervertrag noch und hatte da also wirklich einen sehr hohen Verdienst im Jahr, würde ich sagen.
Fünfstellig, sechsstellig?
Also, sechsstellig.
Wow, immerhin. Also gönn das jedem Sportler. Wirklich, jedem Sport da, ich bekomme das am Rande auch mit, dass einige echt da um die Existenz kämpfen. Komisch, dass es da Neider gibt, oder?
Naja, Niveau, wie sagt man,
muss man sich erarbeiten.
Niveau sieht immer von unten aus wie Arroganz, glaube ich, ne? Sagte mal irgendjemand. Und ich, wenn du dann natürlich so jung, so erfolgreich, dann so wie du dich beschrieben hast, eher zurückhaltend, eher schüchtern, sehr fokussiert, sehr konzentriert, dann wirkt das natürlich vielleicht auf andere irgendwie eher unnahbar und kühl oder distanziert oder sowas. Und
ich glaube, Ivan Lendl hatte das gesagt damals.
Lendl hat den mit dem Niveau gebracht.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Naja, da gibt es ja viele Sprüche, ne? Also ich meine, da gibt es irgendwie Mitleid, bekommst du umsonst und Neid musst du dir erarbeiten oder keine Ahnung was. Aber am Ende des Tages ist es natürlich nicht, also ich habe das immer so nicht verstanden, weil ich habe eigentlich nur das gemacht, was ich geliebt habe.
Aber du warst zum gleichen Zeitpunkt wie Ivan Lendl Adidas Testimonial quasi.
Ja.
Und es gab einen sagenumwobenen Pressetermin für Adidas.
Ah.
An den wir uns alle gut erinnern, vor allem du.
Ja, also Adidas hat halt so eine Kampagne gefahren, würde ich jetzt mal sagen. Da waren 4 Frauen dabei. Sandra Farmer, das war damals eine sehr erfolgreiche Snowboarderin. Sandra Völker, Schwimmerin. Steffi Graf und ich. Und wir hatten damals ein Fotoshooting mit Ellen von Unwerth in New York für die Kampagne. Und dann wurde das, ich weiß gar nicht, ob das präsentiert wurde, aber es gab auf jeden Fall einen Pressetermin in Mannheim. Da waren wir halt dann alle eingeladen, Steffi auch. Wir haben dann so gemerkt, dass eigentlich Steffi ja eigentlich die erfahrenste sein müsste von uns allen. Was so Presse, weil wir alle ja eher Randsportarten machen. Sie mit Tennis natürlich, ne, wir haben schon am Anfang drüber gesprochen, der totale Tennisboom in Deutschland und sie die beste Tennisspielerin überhaupt. Und dass sie aber ja sehr schüchtern und sehr zurückhaltend war und dass ihr das sehr schwer fiel und sie sich hat die ganze Zeit ums Gebäude fahren lassen, bis dann das Interview anfing. Also so, das ist...
Vor Aufregung?
Sie sagte vor Aufregung, vielleicht hatte sie auch einfach keine Lust auf alle anderen, das weiß man nicht. Aber ich schätze sie sehr, ich finde sie eine ganz tolle Frau und auch eine super Sportlerin, die, finde ich immer, da haben wir auch wieder das gleiche Thema, die ja so unfassbar viel erreicht hat. Und wenn man dann immer denkt, Boris Becker, nicht? Das ist unser allergrößter. Wenn man überlegt, wie viel mehr sie erreicht hat, ne? Also wie steht das im Verhältnis? Also
korrekt. Weit über 20 Grand Slam. Ich musste lügen, ich kann euch nicht die genaue Zahl sagen.
Serena Williams hat sie abgelöst.
Also 22 hat sie, glaube ich, und Serena hat 23, ja. Ehrlich
irgendwie gesagt. So, ne? Mhm. Ja, ja.
Aber ich glaube, der Vergleich zwischen Boris und Steffi, der funktioniert ja sowieso nicht. Die hat ja nach ihrer Karriere alles richtig gemacht. Die hat den richtigen Mann offensichtlich geheiratet, die hat sich irgendwie aus dubiosen Geschichten irgendwie rausgehalten, die lebt irgendwie ein tolles Leben, die hat ihre Sponsorensachen irgendwie langfristig alles gut weitergemacht und so. Also,
pass mal auf, die lebt in Las Vegas und geht jeden Tag in die Daddelhalle.
Das glaube ich nicht.
Ich habe gehört, dass sie angeblich immer noch 3-4 Mal die Woche so ein Dreiviertelstündchen irgendwie Tennis spielt und die Pille immer noch sehr gut treffen soll. Das ist das, was ich gehört. Ab und zu spielen sie ja mal diese Charity-Sachen und so. Und wenn du sie siehst, dann denkst du ja irgendwie, die sieht immer noch aus wie mit 30. Die ist ja immer noch topfit, unfassbar.
Ja, so
also muss die irgendwie viel tun glaub, und irgendwie.
Auch, ich glaube, dass sie schon gut in Amerika, ne, es gibt ja auch viele, die da einfach wahnsinnig fleißig sind. Ich weiß gar nicht, ob sie von der Konzeption, ich glaube, dass sie schon auch ganz schön viel mit auf den Weg bekommen hat, also eine super Athletik und so weiter. Ja. Also
ja, die war ja athletisch ihrer Zeit meilenweit voraus.
Ja, definitiv.
Definitiv, ja.
Schönes Stichwort, weil wir immer standardmäßig jeden Gast fragen, wenn du dir den perfekten Tennisspieler basteln dürftest, Vorhand, Rückhand und so weiter und so fort, dann wen würdest du wählen? Und du hast Steffi Graf bei der Beinarbeit erwähnt, neben Djokovic. Was mit den anderen Schlägen? Wollen wir die mal so durchgehen? Ich würde diesen Fragebogen jeden Monat anders ausfüllen.
Ich glaube, ja, Aufschlag hatte ich gesagt, dass ich natürlich Krejcik, den habe ich so in Erinnerung, dass der einen mega Aufschlag hatte. Und natürlich Boris Becker zu bestimmten Zeiten.
Vorhand?
Vorhand finde ich auch, war Steffi Graf herausragend, nicht? Also ich meine, die hat ja ihre Spiele immer mit Rückhand-Slice gespielt, weil alle ihr nur auf die Rückhand gespielt haben. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, zieh doch mal die Rückhand durch. Aber ich glaube auch, der Slice war richtig gut. Also ich weiß jetzt gar nicht prozentual, wenn man das jetzt nachrechnen würde.
Gute oder, Frage.
Wie viele Spiele sie nur mit der Rückhand gespielt hat.
Also gute Frage. Echt, also sie hat 80% Slice gespielt, würde ich sagen.
Ja.
Aber sie hat auch von den Grundschlägen 80% Vorhand gespielt.
Viel umlaufen.
Muss man dazu sagen, ja, ne? Mit der perfekten Beinarbeit.
Hat sie das Umlaufen erfunden? Also früher wurde weniger umlaufen, sind wir uns einig?
Hat sie so ein bisschen, auf jeden Fall auf ein anderes Level gehoben, sagen wir es mal so. Weil sie natürlich umlaufen. Durch diese Beine, also ja, einfach Wahnsinn. Auch bei den Herren hat, glaube ich, niemand so viel umlaufen irgendwie bis dahin.
Also ich fand das jetzt auch gerade wieder beeindruckend. Ich habe ja zum ersten Mal, ich war früher, glaube ich, schon immer in der Frankfurter Festhalle und so, habe Tennis gesehen. Aber jetzt so, oder bei...
beim ATP-Finale, ja, früher wahrscheinlich. Ja.
Aber jetzt beim Lever Cup, das ist schon echt krass. Also was die teilweise für Schläge drauf haben, muss ich echt sagen. Also auch Djokovic, so aus dem Nichts. Also,
naja.
Aber natürlich, Federer und Nadal haben, glaube ich, eine sehr gute Vorhand, würde ich jetzt mal sagen, ja, als Laie.
Ja, ja.
Und soweit ich das so beobachten kann. Und Rückhand haben wir Steffi Graf. Ich fand ja immer Monika Seles auch super.
Da weiß man nicht, was Vorhand, was Rückhand war. Ne?
Wawrinka habe ich geschrieben.
Stan the Man.
Ja, und Djokovic, ja.
Das hast du mit Patrick Mouratoglou übrigens gemeinsam, der auch neuerdings hat der, also der hat das Format bei uns geklaut, da müssen wir das rechtlich, müssen wir das nochmal klären, weil, weil die das auch mal mit dem perfekten Spieler machen und die machen das auch so in Dekaden, der perfekte Spieler der 80er, der perfekte der 90er, ist ganz lustig, läuft auf Instagram gerade so eine Mouratoglou-Kampagne.
Ah, okay.
Jedenfalls hat er auch Stan the Man auf der Rückhand gewählt, die ist auch outstanding, die Rückhand, muss man sagen.
Britta, Volley?
Volley, wer war denn nochmal? Volley. Hat nicht Stefan Edbeck einen super
Volley gespielt? Ja, einen guten Volley gespielt. Und Schmetterball hast du auch sicherlich ganz viele Favoriten. Ja. Da weißt du gar nicht, für wen dich entscheiden sollst.
Oh mein Gott, wie hieß der denn nochmal? Schmetterball.
Ich habe es dir, 99 habe ich dir schon gesagt. Und wir haben auch versucht, im Training diesen Schmetterball nachzuimitieren. Das ist natürlich ein Holländer.
Ja.
Hat viele Jahre doppelt gespielt mit Jaco Elting. Unsere Stammhörer wissen natürlich längst, in dem Moment, wo ich meine Stimme zum Thema Schmetterball erhoben habe, um wen es geht.
Richard Krajicek wurde ja vorhin genannt.
Nein, Krajicek ist es nicht. Nein, das ist mit H, oder?
Ja, genau.
Mit H.
Genau.
Mir fällt der Name nicht ein. Wie heißt der?
Mit H und dann so wie Haus, nur auf Holländisch.
Paul Haus. Natürlich, genau. Hallo.
Richtig, richtig.
Fiel mir nur gerade nicht ein.
Aber.
Stopp.
Das sind deine.
Stopp haben wir noch nicht.
Ja.
Alcaraz.
Stopp, Alcaraz, Entschuldigung. Richtig.
So.
Und das ist ein bisschen gemeint, weil das habe ich schon vor Wochen und vor Monaten gesehen. Und jetzt ist er die Nummer 1. Und jetzt ist es gar nicht mehr überraschend. Aber ich fand es herausragend. Nicht mehr
überraschend. Ja. Wir haben noch, ich weiß noch, als wir aufgenommen haben, die Aufnahme, die ja leider nicht geklappt hat, da haben wir darüber gesprochen, wann Alcaraz wohl die Nummer 1 wird. Und ich glaube, keiner von uns hat gesagt, es ist in 2 Monaten soweit.
Nee, wirklich nicht. Also mit Sicherheit nicht.
Aber wir haben gesagt, dass es auf jeden Fall wird.
Er wird. Das war klar, aber dass es jetzt doch so schnell geht.
Aber es haben auch ein paar nicht so performt, nicht? Also sagen, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so schnell gegangen.
Ja, das ist ja immer so. Als Alcaraz kannst du dann ja auch immer nur sagen, ich kann ja auch nur gegen die gewinnen, die antreten.
Ich meine, müssen wir gar nicht drüber reden, der ist mit 19 Nummer 1.
Der ist, wir haben eben schon mal ein bisschen über Beinarbeit und Körper gesprochen und so. Dieser Alcaraz ist ja ein unfassbarer Athlet auch, ne? Finde ich. Also mit 19 ist ja alles schon, alles ausdefiniert, alles da, das ist irgendwie...
Aber habt ihr mir das erzählt, dass das nicht so war? Dass der vor ein paar Jahren, also wirklich... also
fast alle Tennisspieler waren Spittel und haben... Zverev mit 16 am roten Baum und war relativ dünn. Und das ist ja auch eine Maschine
der
jetzt.
Der ist immer noch dünn, nicht?
Ja, aber der hat...
Boah, das ist aber
also
schon
ein bisschen... dünne Arme sehen anders aus.
Ja, ja, ein paar Pakete hat er schon auch irgendwie sich...
Also es ist ein langer, dünner Mensch, aber...
aber auch Nadal mit 15 war irgendwie...
Das weiß ich nicht.
Ja.
Mhm. Ja?
Ja. Und dann ging das irgendwie so langsam, aber sicher.
Ja, wo kommen denn da die Muskeln her?
Ging das weiter. Was wollte ich denn nochmal? Ich wollte nochmal irgendwas zu Alcaraz eigentlich sagen.
Nee, du wolltest was zum Labour Cup fragen.
Ich wollte zum Labour Cup fragen.
Britta war beim Labour Cup.
Beide da.
Ja, allerdings. Also
und
da
du
machen
nicht
wir noch mal,
warst, ne?
Richtig, nee. Da machen wir nochmal eine Sonderfolge drüber.
Ja.
Können wir gerne machen.
Team World, Team Europe ganz allgemein ist ja ein Teamwettbewerb. Davis Cup, Lars, waren wir beide am Roten Baum. Haben wir gesehen, haben wir auch abgefeiert, war geil, geile Atmosphäre.
Ja.
Punkt. Teamwettbewerbe im Tennis. Ich finde sie überragend. Hast du irgendwas vermisst jetzt beim Labour Cup? Überspitzt gesagt, würdest du dir lieber ein Finale am Roten Baum anschauen oder Finale in Paris, Roland Garros oder diesen Teamwettbewerb?
Na gut, also ich fand das jetzt schon besonders. Erstmal die alle so zentral zusammen spielen zu sehen. Wann hat man schon mal die Chance? Ne? Also ich habe schon relativ häufig darüber nachgedacht, ob ich nicht mal nach Wimbledon oder US Open fahre, weil ich Lust habe auf so Spitzentennis. Und dann hast du natürlich so deine Spieler, die du gerne sehen möchtest. Und dann war natürlich Labour Cup eine super Chance, die alle nochmal spielen zu sehen. Ne? Das war schon, ja, die Entscheidung war ja schon, bevor Federer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Das finde ich schon cool. Ich finde es so ein bisschen, also so für mich als Außenstehende, ich habe mich immer gefragt, nehmen die das jetzt wirklich ernst? Also würden die jetzt nicht anders spielen,
aber
wenn sie nur für sich spielen würden? Ich fand es immer so, die waren ja dann auch teilweise, die haben sich ja dann nett an der Bank unterhalten. Ich fand das super cool. Auch Federer, dass der bis zum Schluss da blieb. Ne? Also so, der hatte ja seinen großen Auftritt da am Freitag. Und dass sie dann immer dann sich angefeuert haben, das fand ich schon super. Aber ich fand so bei dem einzelnen Spieler, manchmal dachte ich so, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, so ein Djokovic, ne? Und ich meine, oder auch viele Runde da, als die zusammen Doppel gespielt haben. Also wie würden die jetzt spielen, wenn sie nur für sich spielen würden? Und ist das nicht jetzt ungewöhnlich für sie? Also weißt du, so, ich glaube, dass, ich weiß nicht, dass du dann vielleicht doch noch mehr Arsch bist oder keine Ahnung. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, also ich habe mich immer ich habe aber am Ende festgestellt, wie wichtig das Turnier für sie ist, nicht, als es dann um die Wurst ging. Mhm. So, aber zwischendurch habe ich immer gedacht, es war ja sehr unterhaltsam, es war immer nett, alle waren nett zueinander. Es war alles super nett, man hat sich abgeklärt, also auch Team World und Team Europe, es war alles super nett. Also das ist nicht nett. Also wenn du den Sport gewinnen möchtest, dann ist es nicht, also kannst du denen auf Augenhöhe begegnen und Respekt haben, aber es ist nicht nett. Also es ist nicht irgendwie, es ist nicht dein Best Buddy.
Ich weiß, was du meinst, aber es war schon Tennis-Punktspiel-Atmosphäre dort. Ja. Also die haben sich schon hart gepusht auch. Ja, es war nett. Jetzt, ich hoffe, das wird richtig aufgefasst. Der Abschied von Roger Federer hat eine zu nette Atmosphäre aufkommen lassen.
Okay.
Ich glaube, ja, deswegen war es auch nicht so richtig kompetitiv, weil ich teilweise auch gedacht habe, so.
Also hast du es auch gedacht?
Na, die haben schon Vollgas gegeben. Ich sagte, der Platz war arschlangsam, die Bälle waren arschlangsam, deswegen waren die Ballwechsel auch relativ lang. Es war absurd, wirklich absurd langsam. Und deswegen hast du auch ganz wenig direkte Punkte gehabt. Mhm. Deswegen waren die Spieler, die sonst eben auch Big Hitter sind, arg benachteiligt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Nominierungen nicht verstanden und kritisiere die auch im Nachhinein. Also die Lokal-Matadoren Murray und Norrie haben da nichts zu suchen, meine Meinung. Schwarzmann würde ich nicht nominieren. Mhm. Ich finde die Nominierung von Jack Sock für Team World auch schwierig, habe verstanden, das ist der geile Doppelspieler und er hat am Ende auch geliefert. Also,
der war nochmal zwei im Doppel mal, ne?
Ja, aber er ist jetzt 106 im Einzel und ist total chancenlos da. Also, Schapovalov war nicht dabei aus Kanada, wir könnten jetzt das ganze Team eben durchdeklinieren. Ja. Ich habe auf jeden Fall, das ist das, was ich mitnehme, also ich finde, die haben schon alles gegeben, ich finde den Wettbewerb geil und er ist ein bisschen wie beim Ryder Cup im Golf ja auch aufgebaut, also auch optisch, auch vom Ablauf her und ich glaube, man versucht auch ein bisschen so Gentleman-like wie beim Golf zu sein. Da ist ja auch nicht so, dass mitten im Putt da jemand reinbrüllt, sondern das zeichnet sich aus, dass man extrem fair gratuliert, nachdem man verloren hat.
Das ist ja sowieso in den letzten Jahren bei jedem Grand Slam, finde ich, irgendwie, das ist ein Abgelecke bei diesen Reden. Aber ich meine, bei allem Respekt, ich finde das immer super professionell, wie sie das alle machen und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich, mein Gott, kannst du nicht mal sagen, du bist genervt oder du kotzt jetzt, dass du das Spiel verloren hast oder keine Ahnung was. Das ist so.
D'accord.
Das ist die alle super Gentlemen, total nett, dann der verloren hat, lobt dann den Sieger und der Sieger lobt den Verlierer und was dann noch. Also so ist ja auch, was soll man sonst auch sagen, aber manchmal ist es doch so, kotzt du doch im Strahl, wenn du verloren hast oder keine Ahnung. Also das sieht man halt nicht mehr, finde ich, im Tennis. Es ist immer nur noch so, super höflich, was ja auch okay ist, was soll man auch rumkotzen, aber ich finde, da fehlen einem so ein bisschen diese, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Emotionen. Und das fand ich jetzt noch mal extremer jetzt am Wochenende. Und natürlich haben die sich alle angestrengt. Das will ich denen gar nicht abstreiten. So, ich meine, die haben sich das auch alle in Anführungszeichen ans Bein gebunden. Ne? Also so das da mitzuspielen. Aber ich fand auch Murray, ich fand am Freitagabend, ich dachte, das endet nie. Also das war, ich dachte so, oh mein Gott.
Ja, ja. Du meinst Freitagabend Abschied Federer.
Er hat das Einzel gespielt, Murray, vor Federer.
Ach, das Einzel, okay.
Ja, und da dachte ich immer so, das ist wirklich, der ist ja immer schon zum Aufschlag gegangen und dann musste sich ja immer nochmal das Handtuch nehmen und ich habe gedacht, also gleich passiert hier was. Also er war ja so angestrengt schon im ersten Satz, war richtig fertig.
Ja, also, dass der mit der Hüfte da, das ist.
Also auch das kann man ihm da hoch anrechnen, was natürlich. Er da geleistet hat.
Aber er hat vorher auch Turniere noch wieder gespielt und alles, ne?
Ja, also er macht das ja auch toll, aber du siehst dann schon, also ich meine, ich habe jetzt mal nachgeschaut, der ist erst 35, in Anführungszeichen. Der sollte nicht mehr spielen, finde ich, für seinen Körper.
Richtig.
Also so,
haben wir auch gesagt. Ja. Auf jeden Fall. Bist du wegen Federer hin oder weil Laver Cup war? Also
nee, weil, also ich bin hin, weil ich gedacht habe, wie geil, ich möchte einmal noch mal in meinem Leben Nadal und Federer spielen sehen und wann habe ich die Chance? Und dann kam erst dieser Rücktritt. Also das war echt so lucky.
Okay. Intuition, weibliche. Kannst du nicht lernen.
Nee, allerdings. Hast du da einen Favoriten irgendwie von den Europe oder Team USA?
Ich liebe Federer. Ich finde den so großartig. Ja, finde ich so einen tollen Sportsmann.
Wenn ich jetzt das Tennisabitur um Team World herum gebaut hätte, wäre eng geworden, oder?
Wahrscheinlich. Aber das wäre wahrscheinlich bei vielen eng geworden.
Ich fand das hier Felix von Team World.
Wie heißt der? Der aus Kanada?
Ja, jetzt sag doch mal. Aiger Alassim? Oder
ja, so ähnlich. Ja? Fast.
Kann mein Sohn besser.
Aha, mein Gott, wie heißt er denn?
Aiger Alassim.
Roger, ach so.
Ferrero Auger, wie wir ihn ja auch lieben.
Der genau. Hat herausragend gespielt. Der hat super aufgeschlagen, fand ich.
Djokovic geschlagen?
Ja. Hat er super aufgeschlagen?
Ja.
Ja,
sensationell. Aber er spielt scheiß Volleys. So, an alle Tennis-Nerds. Ja. Felix Auger Alassim, auch im Doppel, unterirdische Volleys.
Ja.
Berrettini, unterirdische Rückhand. Also ich im Vergleich zu Nummer 1 der Welt.
Aber eine mega Ausstrahlung.
Berrettini hat so viele Bälle einfach ins Netz gehauen.
Der hat viele Fehler gemacht.
Also so, wo man gedacht hat, so, hey.
Ja, das ist das Spannende. Was ich halt gesehen habe an diesem Wochenende, mein größtes Learning mit meinen Tennisfreunden, mit denen ich da war, auch der Unterschied von Djokovic zu den anderen. Du hast bei jedem anderen eben eine Schwäche gesehen, wo du sagst, ach nee, das kann, und Djokovic spielt eben genau, der schlägt halt auf den Bierdeckel auf und die anderen schlagen auf ein Feld, wo es wie ein Tisch auf, so. Der spielt genau, er will auf die Linie spielen und er spielt auf die Linie gefühlt.
Ja.
Und der Return ist natürlich unfassbar, ja, wie der sich bewegt und so weiter und so fort. Aber Tennisabitur ist ja das Stichwort gewesen. Du bist ja eben mit Steffi Graf auch groß geworden, hast sie mehrere Male getroffen. Wie lange war Steffi Graf der Nummer 1? In der Welt, in Wochen. Wir sind ja kulant. Lars ist
350.
377 würde ich gelten lassen.
377 ist, glaube ich, richtig. Roger,
du bist immer so streng.
Habe ich gerade gehört, 329, glaube ich, in total oder so an der Spitze. Aber 377 ist richtig bei Steffi Graf. Das sind keine 10%, wenn ich richtig bin. Ja, würde ich gelten lassen.
Ich gebe einen Punkt. Der Ex-Alsteraner Jörn Rensenbrink war hier schon zu Gast. Coole Folge, also ist die Folge, wofür wir auch regelmäßig gelobt werden, so in Tenniskreisen. Welche Weltranglistenposition hat der denn mal belegt, der Jörn Rensenbrink in der ATP-Weltrangliste?
Ja, unter 100 auf jeden Fall.
Ja. Mhm.
Unter 50?
Hm.
Nein.
77?
Fast.
70.
70. Aber ja, 77, da sind wir bei den magischen 10%.
Ja, auch super, ein Punkt.
Ja, also ist ein Punkt. Frau Becker hat den Punkt genommen. Ne? Also genau. Manchmal gibt man ja einen Punkt und manchmal nimmt man einen Punkt. Das ist ja wie beim Tennis auch. Das kennen wir ja nur gut.
Also 77, 70 war er 10%, hallo?
Das ist die Toleranz, die kennen wir aus dem Straßenverkehr.
Genau, das ist sie. Wir haben bald Tobi Kamke zu Gast, auch Ex-Profi, UHCer. Wo stand der denn mal in der Weltrangliste?
Das ist jetzt rate mal.
Ja.
War in dem Jahr ATP Newcomer des Jahres mit seinem Highest Ranking, glaube ich.
Hat dieses Jahr aufgehört, wurde am Roten Baum verabschiedet, wie du dich erinnerst. Ja,
gebürtiger Lübecker.
Nummer.
Ähnlich gefilden wie Renze unterwegs. Aber jetzt ist Britta, jetzt musst du auch wirklich.
Der war mal Nummer 85.
64.
Ja,
da kann man nichts machen.
Aber du kannst es wieder gut machen mit der nächsten Frage. Oh, aus welchem Land waren die Gegner von Becker Stich in Barcelona 92 im Finale?
Oh, das ist eine gute Frage.
Um die olympische Goldmedaille.
Das ist eine sehr gute Frage.
Mexiko.
Die große Tennisnation Mexiko.
Ja, das war aber keine Tennisnation.
Lars, wie hießen die beiden?
Das waren keine Tennis.
Südafrikaner, das waren Wayne Ferreira.
Oh ja, stimmt.
Auf den anderen Namen kommst du nicht.
Ja.
Und es gibt es
Pete Norvell, ja, Kevin
Pete
Curran.
Norvell. Ja, ja, der
Kevin Anderson. Okay. Also, Südafrika ist schon eine große Tennisnation.
Ja, okay.
Gary Muller,
Joan Kudelka auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall eine Überraschung.
Ja, aber war ein Punkt. Was hast du gesagt? Uruguay? Nee, was war das?
Mexiko.
Ja, Mexiko ist Südafrika. Gegen wen verlor Michael Stich 1992 in Barcelona in der zweiten Runde im Einzel? Und erinnerst du dich an das Ergebnis?
4-6, 6-6, 4 und 3-6.
Gegen?
Ah ja, okay, gegen Stieb.
Ja, warst du da vor Ort?
Nein.
Oder warum erinnerst du dich so gut an das Ergebnis?
Das habe ich auch vergessen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vergessen.
Ich hatte es gerade vor Augen, das Ergebnis irgendwie. Ich weiß auch nicht. War eine Erscheinung.
Auf was für einen Belag haben die gespielt?
Sand. Ganz sicher.
Okay.
Rote Asche.
Sand haben die gespielt. Das ist überraschend.
Ja, der Karl-Uwe hat Stich rausgenommen. Ja. Und wir nehmen Stich und Kühn raus, weil wir sie vom Platz 1 in der Tennis-Podcast-Rangliste verdrängen wollen.
Ah, okay.
Wir haben Silber, so wie du.
Das ist, sowas wie unsere, das ist unsere Karotte. Unser olympisches Gold ist Platz 1 in der Tennis-Podcast.
Wir haben noch Chancen. Ich habe heute die neueste Folge Mad Dog on Wingman gehört von Kühn und Stich, der Tennis-Podcast. Und wir treten ihn so hart in den Arsch. Spätestens mit dieser Folge. Wenn nicht mit der Folge davor mit Carly Underberg.
Ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
Ja? Klar, das wird zu schaffen sein.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben sie mehrfach schon auch in diesem Podcast zum Doppel rausgefordert, Michael und Patrick. Mhm. Wir sind bereit.
Okay. Ich habe noch die letzte Frage zum Tennisabitur.
Leider noch nicht.
Diese Frage entscheidet darüber, ob du das Tennisabitur bestehen wirst. Bitte, ja. Ich würde mal sagen, du bist ganz kurz davor, das Tennis-Abitur zu bestehen.
Das ist aber jetzt ein ganz schöner Druck. Ne? Ja. Ich habe mich, glaube ich, mit Mexiko schon so weit weggeschossen, dass es so...
Nein.
Und deswegen versuchen wir dich jetzt eigentlich wieder reinzuholen.
In ja, so, aber das Abitur. Ist gemein.
Die letzte Frage ist aber relativ einfach. Wir haben auch schon indirekt darüber gesprochen. Steffi Graf, in welchem Jahr gewann sie den Golden Slam?
Na gut, das ist ja einfach. Das waren ja, das war ein Jahr der Olympischen Spiele, das war 1988.
So, und damit hast du das Tennis-Abitur bestanden. Wahnsinn.
Stark.
Ab.
Stark.
Und ich muss gestehen, einige Fragen hätte ich selber nicht beantworten können.
Da bin ich froh.
Ja?
Pete und Marble Lars, zum Beispiel, hat er überhaupt jemals professionell Tennis
gespielt? Und ich muss auch nochmal den Olympia, das macht man eigentlich nicht, ne? Aber den Olympiasieg im Herrendoppel von Stich und Becker hier ein Stück weit relativieren. Für die Tennis-Nerds, guckt euch mal das Draw an, gegen wen die gespielt haben in den Runden zuvor. Ich meine, im Viertelfinale haben sie gegen die Spanier gespielt, Casai Sanchez, überragender Sieg, also das vorgezogene Finale.
Ja.
Aber davor, das war echt, also...
Wir hatten auch immer das Gefühl, dass ihnen das gar nicht so viel bedeutet. Und jetzt habe ich euch ja schon mal erzählt im Vorgespräch, dass Boris, wenn er mich dann sagt, na Frau Becker, ich habe übrigens Gold.
Sagt er zu dir?
Ja,
ja, damit zieht er dich auf.
Ja, klar.
Das ist unverschämt.
Ja. Ja. Das nett.
Es ist geneckt sozusagen.
Ja, genau.
Geneckt. Apropos Necken, haben wir noch irgendwas auf unserer Liste? Möchtest du noch irgendetwas loswerden,
lieber Tom? Also, ich habe ja mitbekommen, dass du einen neuen Laden eröffnet hast in Hamburg. Da solltest du auf jeden Fall ein, zwei Sätze drüber erwähnen.
Ja, ich habe einen Online-Shop und einen Offline-Shop. Mhm. Und der Offline-Shop befindet sich in Hamburg-Eppendorf in der Hegestraße 2. Mhm. Heißt 12 bei Britta Becker. 12 war meine Rückennummer. Mhm. Hat mir immer überall ein Zuhause gegeben. Und man soll sich auch mit der Kollektion, die man dort kaufen kann, überall zu Hause fühlen, so wie ich mich immer auch zu Hause gefühlt habe. Und alle fühlen sich, die Idee ist entstanden, ich baue ja eigentlich Häuser und richte die ein. Mhm. Und dann hatte ich Lust, noch so eine eigene Lifestyle-Marke zu machen mit so ein paar Home-Accessoires. So zwei unterschiedliche Decken und die werden in Italien produziert und dann zwei unterschiedliche Kissen. Und dann eben noch eine richtige kleine Modekollektion dazu. Und die Idee ist, das, was ich immer als Feedback bekomme, ist, oder häufig als Feedback bekomme, ist, dass man sich in den Häusern, die ich baue und einrichte, so wahnsinnig wohlfühlt, dass man sich halt mit meinen Sachen auch immer und überall wohlfühlen soll.
Und die kann ich nicht nur offline bestellen, in der Hegestraße in Hamburg-Eppendorf, sondern auch online?
Online, genau.
Das komplette Sortiment.
Britta Becker Studio ist meine Homepage. Und da kann man auf der Britta Becker Studio kann man einbatten, kann man meine Bauprojekte sehen. Und dann gibt es 12 bei Britta Becker. Da kann man die Kollektion dann bestellen.
Ist da auch was für Lars dabei?
Auf jeden Fall. Also wir haben schon so ein paar Jungs, die Sachen tragen.
Ja?
Ja.
Dann komme ich doch mal vorbei.
Da würde es Lars auch stehen?
Natürlich.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, natürlich, da wo man sich zu Hause fühlt. Das geht. Hast du denn nach deiner sportlichen Karriere, hast du in dem Bereich eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert irgendwas in der Architektur?
Nee.
Oder?
Nee, ich hatte das irgendwie... Weiß ich, ich war immer sehr kreativ. Was ich jetzt heute weiß, dass es auch für mich ein super Ausgleich war zu den vielen Trainings, das ich so gemacht habe. Ich habe immer wahnsinnig viel gezeichnet und gemalt und habe dann auch irgendwann mich sehr für Fotografie interessiert und hatte dann irgendwie, ich frage immer sehr viel und hatte dann den Fotografen, der da immer bei den Spielen, auch bei den Jugendspielen am Rand hockte und fotografierte, dann habe ich gesagt, also kannst du mir erklären, wie ich meine Bilder selbst entwickeln kann? Und dann hatte ich mir so eine eigene Dunkelkammer eingerichtet und so weiter und habe dann und wollte eigentlich immer was Kreatives studieren, aber weil ich ja immer sehr perfektionistisch war, mich nicht getraut, das zu machen, weil ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug, weil ich habe halt ab 16, ab der 10. Klasse 50% in der Schule gefehlt und hatte halt nicht so viel Freizeit, in meiner Freizeit noch Sachen für die Mappe anzufertigen, die man ja für das Studium braucht. Und dann habe ich gedacht, alles, was ich habe, das muss ich da reintun und das ist wahrscheinlich am Ende des Tages nicht so gut wie das der anderen, die sich bewerben, und wollte mich dann irgendwie diesem Wettbewerb dummerweise nicht stellen. Und habe aber gelernt, dass ein meiner Sätze in meinem Hockey, in meiner Hockeyzeit war immer, nur der, die Mutige gewinnt. Und habe festgestellt, das gilt auch für ganz viele andere Bereiche im Leben. Und wär ich da mal mutiger gewesen, das wäre wahrscheinlich, dann hätte ich es nicht über Umwegen
Aber es hat ja deiner Karriere keinen Abbruch getan.
Ich habe das nicht studiert, aber was ich auch mittlerweile gelernt habe, dass ich scheinbar, es hört sich doof an, das über sich selbst zu sagen, aber es ist so, wie es ist, eine räumliche Intelligenz habe. Und die hat mir zu meiner aktiven Zeit wahnsinnig geholfen beim Hockeyspiel. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und das ist natürlich jetzt so, das ist für mich so ein Geschenk, das zu machen, was ich mache, weil ich es einfach wahnsinnig liebe. Und wenn ich in Räume reingehe, ich die einfach schon fertig sehe und meine Augen schließen kann und dann ist alles fertig. Und deswegen fällt es mir auch manchmal leicht, in der Ferne zu bauen, weil ich dann alles irgendwie so vor Augen sehe und die Räume durchgehen kann. Ich bin sowieso ein sehr visueller Mensch und sehr bildlich denkend. Und das, ja, keine Ahnung, das ist einfach super, dass das so gekommen ist und das ist eigentlich aus dem Privaten entstanden, weil ich das erste Mal privat gebaut habe und dann habe ich festgestellt, oh, das ist ja krass, und habe ein super Feedback bekommen, und das ist eine Sache, die mich genauso erfüllt wie mein Sport, und das ist ein besonders schön,
das ist sowas, ein Geschenk, wenn man sowas
findet. Ja, besonders schön, das zu finden oder das festzustellen, dass das so ist.
Habt ihr was gemeinsam, oder? Du bist ja auch so ein Kreativer.
Ich nicht? In meinem Umfeld bin ich nicht so kreativ. Für jemanden wie dich bin ich wahrscheinlich sehr kreativ.
Ja, Wahnsinn.
Das ist ja immer so.
Du läufst auf jeden Fall so rum.
Aus welcher Ecke man draufkommt.
Du läufst immer so rum, als wärst du kreativ.
Ja, genau. Das ist ja fake it till you make it, oder wie sagt man immer. Aber eine letzte Frage muss ich nochmal stellen zum Thema Kreativität. Dein Spielstil auf hanseatisch beim Hockey, war der auch kreativ? Warst du so Spielgestalterin und sowas?
Ja, okay. Also ich war Spielgestalterin und ich hatte hatte auch einen hohen Drang zum Tor. Ne? Also ich war Mittelfeldspielerin und hatte, ich glaube, in diesen 231 Länderspielen, ich habe 117 Tore geschossen als Mittelfeldspielerin und ich war jetzt nicht Eckenschützin oder so. War nur auf Ablage. Und also ich glaube, dass ich einen hohen Drang zum Tor hatte und ich konnte halt mit meiner Spielart eine schnelle Überzahl erzeugen und hatte einen ziemlichen Zug nach vorne, würde ich sagen.
Hast du auch so viel mit dem Schiedsrichter gemeckert?
Nein. Nein, natürlich nicht.
Ist beim Hockey auch stark ausgeprägt.
Die Hockeys machen das immer, oder?
Boah.
Ja. Wahnsinniger Talk, Trash-Talk auch immer auf dem Platz viel, ne?
Aber wenn du in der Hallenhockey in Hamburg zu gucken, ist mega, super spannend. Feldhockey auch. Aber in der Halle bekommst du es ja auch noch mit, wenn du dann da 4 Meter entfernt, wie die den Schiedsrichter anschreien teilweise. Hand aufs Herz, hast du es auch gemacht?
Natürlich nicht.
Hat sie.
Keine Ahnung, ich kann mich nicht dran erinnern.
Na gut.
Mach mal den Olaf Scholz hier.
Dann müssen wir noch mal einen Schiedsrichter fragen.
Nein, also keine Ahnung. Hockey hat der Schiedsrichter wahnsinnig viel Entscheidungsfreiheit. Und deswegen ist man auch so oft anderer Meinung. Also weil man bestimmte Sachen anders auslegen kann. Und andere Sachen kann man natürlich gar nicht auslegen. Und wenn die dann... Ich habe auch nicht viele Karten bekommen in meinem Leben, aber ich glaube, ich habe einmal eine gelbe Karte bekommen. Da bekommt man eine Zeitstrafe und muss 5 Minuten vom Platz, weil ich bei einem Feldhockeyspiel gesagt habe, da hat eine Flanke geschlagen und dann von uns, also wir waren im Angriff, und dann wurde der Ball von der gegnerischen Mannschaft abgefälscht und er landet im Aus. Das bedeutet, dass wir eine lange Ecke bekommen müssten. Und sie hat Abschlag gezeigt, die Schiedsrichterin. Und dann habe ich gesagt, ja klar, der Ball geht so ins Aus. Dafür habe ich eine gelbe Karte bekommen.
Und das ist aber pingelig.
Das ist harmlos.
Ja. Das ist echt harmlos.
Ja, also ich habe keinen Trash, ich habe nicht rumgepöbelt, schlimm. Nein. Okay. Aber ich habe mich sicherlich häufig Fuß oder keine Ahnung was, aber ich war jetzt nicht die, also das kannst du dir tatsächlich im Hockey auch nicht erlauben. Geht respektvoll zu. Du hast keine Schimpfwörter zu benutzen, also Spieler zu beschimpfen. Ich wurde sehr häufig beschimpft, muss ich sagen. Also wirklich auf unangenehmste Art und Weise von Gegenspielern. Okay. So dass junge Mitspieler dann, als ich dann schon ein paar Jahre gespielt habe, wirklich fassungslos waren. Also fassungslos, als sie es mitbekommen haben. Also
soll ich Lars nochmal da vorbeischicken?
Die haben also versucht, dich so aus der Ruhe zu bringen.
Ja, haben sie aber nicht geschafft.
Von wem denn? Wer hat dich Weißt du das noch? Also wahrscheinlich willst du die Namen jetzt nicht nennen. Aber
tatsächlich erinnere ich das nicht, weil ich kann dir die Mannschaften nennen und ich kann dir auch die Fans der Mannschaften nennen, also so welche Mannschaften das waren und so weiter. Also wirklich unangenehm und respektlos und also echt fies.
Berlin, ich tippe auf Berlin.
Und wie kommst du denn da drauf?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Es sind halt so seine Erfahrungen, die man macht.
Okay. So wie Lars beim Tennis eben auch beschimpft wird, egal wo er aufläuft.
Meistens ist das so. Wie hattest du eben nochmal Mitleid und Neid, ne? Da gab es doch dieses eine Sprichwort. Ja. Wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Aber das, was du gesagt hast, soll als Appell natürlich an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gelten. Spielt kreativ und mit viel Zug zum Tor oder in unserem Fall zum Netz eigentlich. So wie
und
Tom.
Das Wichtigste ist der Spaß. Der Spaß am Spiel.
Nee, zu gewinnen.
Ja, mein Vater hat immer gesagt, gewinnen ist am schönsten.
Nein.
Nein, natürlich, aber über allen steht der Spaß. Das war mein großer Antrieb. Wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, dann wäre mir, das hattet ihr auch in einem Podcast, ich weiß nicht in welchen, als Thema.
Die mit Christopher Hünicke?
Ich weiß es nicht mal genau. Da ging es um Trainingseinsatzwillen, wie viel andere trainiert haben.
Ja,
wie,
mit Chris.
So. Und ja, weiß ich jetzt nicht genau.
Oder Renz hat das
auch
erzählt.
Ich glaube, das war Renzenbrink, glaube ich. Und da, da dachte ich nur so, ja, ganz klar, wenn es dir schwerfällt, diesen Einsatz zu bringen, dann ist es halt immer eine große Hürde. Und wenn du das gern machst und du das nicht als Verzicht empfindest und du gern so diszipliniert bist und also und nicht denkst, du verpasst irgendwas und du das da als deinen Weg siehst, dann ist und das dir auch noch Spaß macht, dann bringt dich das natürlich viel weiter, weil du nicht gegen irgendwelche anderen Energien ankämpfen musst, sondern das ist einfach viel leichter dann. Und dann ich glaube halt sowieso, dass der Kopf auch noch wahnsinnig mitspielen muss, sonst funktioniert das eh nicht so.
Ja. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich.
Absolut.
Britta, vielen Dank für den Besuch.
Danke
und
euch beiden.
Ja, bleib uns als Hörer treu.
Für deinen wiederholten Besuch, muss man an der Stelle ja auch sagen. Hoffentlich ist es nicht dein letzter. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja.
Danke euch.
Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.